Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Markus Stichmann.
Zwei Sachen beschäftigen uns heute. Einmal die Idee, dass Frauen Macht haben. Und zwar in diesem ganz konkreten Falle politische Macht. Dass sie also ein Land führen. Das ist jetzt so nach 14 Jahren Merkel in Deutschland wahrscheinlich für viele doch leicht vorstellbar. Aber 1979, vor 40 Jahren, sah die Welt eben noch anders aus. Zweitens geht es um ein Land, das sich und uns in den letzten Jahren eine Menge Kopfzerbrechen bereitet hat. Und vielleicht lässt sich auch darüber ja noch heute was Neues erfahren. Beides kommt zusammen in der Person von Maggie Thatcher. 1979 wird sie zur britischen Premierministerin gewählt, die Eiserne Lady. Los geht's!
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfen.
Ich staune ja doch öfter mal, Matthias, wen du schon so alles getroffen hast, ne?
Ja.
Willy Brandt, Gorbatschow, Albert Einstein, einen habe ich mir jetzt ausgedacht, ihr dürft raten welchen. Aber hast du auch mal Maggie Thatcher getroffen?
Nein.
Nein, schade.
Ja.
Aber 1979 wird Maggie Thatcher zur Premierministerin Großbritanniens. Lass uns vielleicht aber vor ihrer Wahl anfangen, ne? England hatte nämlich doch sehr lang mit den Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs zu kämpfen.
Ja, und irgendwie glaube ich, dass das manchmal heute auch noch wieder hochkommt, weil sie hatten beispielsweise sehr viel länger als Deutschland Lebensmittelrationen nach dem Zweiten Weltkrieg, obwohl sie ihn doch gewonnen hatten. Und das war immer für Engländer relativ kompliziert und schwierig. Und dann gab es einen Aufschwung sozusagen, weil nämlich die Krönung von Elisabeth II., die heute noch Königin ist, 1953 war eine weltweite TV-Sensation. Millionen Menschen haben zugehört und zugeguckt und das war für viele Briten natürlich entweder, jetzt sind wir wieder wer. Aber es gab trotzdem gleichzeitig immer noch politische Turbulenzen. 1956 habe ich mir rausgesucht, da wurde der Suezkanal von Ägypten geschlossen und die Briten haben dagegen opponiert, sozusagen haben gegen die Verstaatlichung militärisch anzugehen.
Große Suezkrise, ja.
Führte letztendlich zum Rücktritt des Premiers. Anthony Eden war das und sein Nachfolger war Harold Macmillan. Der kam von den Tories, also von den Konservativen und der hatte nun zu bewältigen die Dekolonialisierung. Also Großbritannien war eine gewaltige Kolonialmacht.
Absolut.
Wissen. Und zwischen 1957 und 1960 mussten also Ghana, Somalia, Nigeria, Tansania, Uganda und auch Jamaika sozusagen aus der Kolonialmacht Großbritannien ausscheiden. Und das war natürlich verbunden mit großen innenpolitischen und auch außenpolitischen Schwierigkeiten, weil das natürlich nicht immer ganz friedlich abging.
Wenn wir schon von Außenpolitik sprechen, gucken wir doch auch mal auf Europa, denn England gehörte zwar nicht zu den Gründungsmitgliedern der Europäischen Gemeinschaft, EG, eine Vorgängerorganisation der EU, hat aber versucht, Mitglied zu werden. Was aber erst 1973 gelang. Warum dauerte das so lange?
Naja, es hat einen Grundkonflikt sozusagen gegeben und den kennen wir ja aus der einen oder anderen Sendung hier von Eine Stunde History auch schon, nämlich den zwischen Frankreich und Großbritannien. Und es ist verschiedentlich versucht worden, von London aus in die damalige EG einzutreten. Der amerikanische Präsident John F. Kennedy im Übrigen betrieb das geradezu. Er hat das sehr befürwortet. Aber es gab eben immer wieder ein No oder ein Non aus Paris, sodass also dieser Beitrittswunsch unerfüllt blieb. Und im Übrigen war Edward Heath, der auch von den Tories war, seinerzeit der sogenannte Lord-Siegelbewahrer. Das war so etwas wie ein Minister, ja, Minister ohne Geschäftsbereich, würden wir heute sagen. Also jemand, der so zur freien Verfügung als Allzweckwaffe durch die Gegend flitzt.
Aha.
Und der führte damals die Beitrittsverhandlungen, die dann gescheitert sind, wie wir eben gesagt haben. Aber er war ein überzeugter Europäer und er bekam dann eine zweite Chance, nämlich nach den Unterhauswahlen 1970. Da setzte er sich durch gegen Harold Wilson und dann kam sozusagen der Prozess, in dem dann Edward Heath, ich sag mal, auch gegen viele Widerstände in Großbritannien diese Beitrittsverhandlungen eben fortgesetzt hat. In Frankreich hat mittlerweile Georges Pompidou, ebenfalls ein überzeugter Europäer am Start, sodass also dann ein Yes oder ein Oui aus Frankreich kam und dann konnte also, wie du eben sagtest, 1973 der Beitritt erfolgen. Und Maggie Thatcher, die war damals auch schon am Start als Ministerin für Bildung.
Aha, okay.
Die war für den Beitritt der Briten in die EG, obwohl sie späterhin wirklich des Öfteren Handtasche schwingend durch die Etagen der Brüsseler Administration flitzte und schrie, I want my money back. Sie hat also sehr oft gegen EG und EU später auch gewettert, aber sie war am Anfang eine Befürworterin.
Als sie 79 Premierministerin wurde, die Maggie Thatcher in Großbritannien, wie fand sie denn das Land aber vor? In welchem Zustand war es?
Ihr Vorgänger war ein Labour-Premierminister, nämlich James Callaghan. Sie hatten eine irrsinnig hohe Inflation. Im August 75 war sie bei knapp 27% und die Arbeitslosigkeit in Großbritannien war auf dem Höchststand seit 1939, also vor dem Zweiten Weltkrieg. Und es war eine insgesamt gesagt desolate wirtschaftliche Situation.
Maggie Thatcher, die eiserne Lady als Premierministerin of Great Britain. Darum geht's hier heute in Eine Stunde History.
Deutschlandfunk Nova.
Die erste Premierministerin Großbritanniens und länger im Amt als ihre männlichen Kollegen es je waren. Maggie Thatcher, um die dreht sich heute unsere eine Stunde History. Und wie sie zur Premierministerin wurde, erzählt uns jetzt Christine Werner.
Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth.
Wo Zwietracht herrscht, lasst uns Versöhnung bringen. Wo es Irrtum gibt, lasst uns Wahrheit bringen. Wo Zweifel herrscht, Glaube. Und wo es Verzweiflung gibt, Hoffnung. Schöne Worte, sagt sie da.
Ja, große Worte zum Amtsantritt. Es sind Sätze von Franz von Assisi. Margaret Thatcher spricht sie in Fernsehkameras und Mikrofone vor der Tür von Downing Street No. 10. Es ist der 4. Mai 1979 und sie wurde von der Queen mit der Regierungsbildung beauftragt.
Endlich eine Konservative an der Macht. Eine echte Hoffnungsträgerin.
Hoffnung? Für wen? Vor Thatcher ist England für viele Menschen das Synonym für einen Wohlfahrtsstaat. Wichtige Bereiche sind verstaatlicht. Das Gesundheitssystem, der Kohlebergbau, Fluglinien und die Bahn. Außerdem haben die Gewerkschaften eine enorme Macht und verteidigen die Rechte der Arbeiter.
Aber so ein System tötet doch jede Eigeninitiative. Da kann ja nichts vorangehen. England liegt doch am Boden, als sie die Macht übernimmt.
Okay, 1979 gilt Großbritannien als der Patient Europas. Die britische Industrie spielt international kaum noch eine Rolle. Das Land ist nicht mehr wettbewerbsfähig, Krankenhäuser und die Müllabfuhr werden dauerbestreikt.
Eben, das Land ist gelähmt. Und Margaret Thatcher ist konsequent und greift endlich durch.
I have only one thing to say. You turn if you want to. The ladies not for turning.
Tja, sie greift so radikal durch, dass das Land später kaum wiederzuerkennen ist.
Dennis schreibt das auf. Wir müssen Staatsausgaben kürzen, Subventionen streichen, die Banken brauchen mehr Handlungsspielraum und die Steuern für die Wohlhabenden sind viel zu hoch. Die werden wir senken. Außerdem haben die Gewerkschaften viel zu viel Macht. Die müssen wir einschränken. Dann machen wir die Staatsunternehmen zu Geld, privatisieren Industriezweige, Fluglinien und die Bahn und öffnen Altersvorsorge und Trinkwasserversorgung für Investoren. Well?
Der Markt soll alles regeln. Das ist Kapitalismus pur. Und damit sie ihren Sparkurs zu Hause umsetzen kann, setzt sie bei der Europäischen Gemeinschaft einen Rabatt auf die britischen Beitragszahlungen durch. Der sogenannte Britenrabatt gilt bis heute.
We are not asking for a penny piece of community money for Britain. What we are asking is for a very large amount of our own money back.
Na also, geht doch. Später soll sie ja auch direkt gesagt haben, I want my money back. Nur die Auseinandersetzung mit den streikenden Bergarbeitern ist etwas knifflig.
More what are termed as shield units are moving up, police carrying 6-foot plastic shields and wearing helmets. And the mounted police are going in again.
Auseinandersetzung? Der Streik der Bergleute ist einer der härtesten und brutalsten Machtkämpfe. Im Juni 1984 kommt es zur sogenannten Schlacht von Orgrave. Polizisten reiten auf Pferden in streikende Bergarbeiter. Menschen werden niedergeknüppelt. Blut fließt. Es sind Bilder wie aus einem Bürgerkrieg. Für Thatcher sind die Gewerkschaften ein Feind im eigenen Land.
We've lived through quite a long period now of increasing trade union power.
Wir haben seit Jahren mit einer ständig wachsenden Macht der Gewerkschaften gelebt. Und genauso lange leben wir mit ständig wachsender linker Militanz, die Gewerkschaften leitet.
Oh yes, we have, and the country knows it.
Sie gibt keinen Millimeter nach. Mehr als die Hälfte der britischen Gruben werden stillgelegt. 10.000 Kumpel verlieren ihre Arbeit. Die Gewerkschaft ist geschlagen. Der Kampf verändert England.
Sie ist eben konsequent.
Sie ist gnadenlos und selbstherrlich. Sodass sie Partei und Kabinett im November 1990 zum Rücktritt drängen.
And we're very happy that we leave the United Kingdom in a very, very much better state than when we came here 11 and a half years ago.
Wir sind sehr glücklich, dass wir das Land in einem sehr viel besseren Zustand zurücklassen, als wir es übernommen haben. Ist ja nicht so falsch.
Von wegen. Das Land ist gespalten. Die Schere zwischen Arm und Reich ist größer geworden. Ganze Landstriche sind verarmt. Sie hat den Sozialstaat demontiert, Großbritannien dem freien Spiel der Märkte überlassen. England ist nach Margaret Thatcher ein anderes Land.
Und was hat das Lied damit zu tun?
Ding Dong, die Hexe ist tot. Es wird an ihrem Todestag am 8. April 2013 massenhaft in den sozialen Netzwerken abgerufen. Angeblich eine lang geplante Social-Media-Kampagne ihrer Kritiker. Eine posthume Abrechnung mit ihrer Politik.
Christine Werner über ein politisches Leben, das Leben von Maggie Thatcher in Eine Stunde History. Die Iron Lady, die Eiserne, um die geht es heute in Eine Stunde History. Und wie so oft versuchen wir auch immer einen Einblick in diese Person zu bekommen, die Person Maggie Thatcher. Und daher sprechen wir mit Detlef Maris von der TU Darmstadt, der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Margaret Thatcher, die Dramatisierung des politischen. Tag, Herr Maris.
Guten Tag.
Dramatisierung, Herr Maris, ich finde, das passt gar nicht zu dem, was wir bisher so gehört haben über die Iron Lady, also die Thatcher, die eher so eine rigide, harte Politikerin gewesen sein soll. Jetzt sagen Sie Dramatisierung, war sie viel eher eine Drama Queen oder wie kann ich mir sie vorstellen?
Dramatisierung in dem Sinne, dass sie Politik gestaltet hat als so ein Kampf von Gut und Böse. Also insofern eine Drama Queen, als sie Politik als Drama inszeniert, dass sie die Retterin ihres Landes sein muss, dass dem Sozialismus in die Hände gefallen ist, sodass es ein ganz grundlegender Kampf, ein ganz grundlegendes Streben nach Regeneration ist, was jetzt ansteht. Also das meine ich mit Dramatisierung in diesem Buch.
Mhm. Und dieses andere Klischee, die Iron Lady, dass sie so hart und brutal hervorgegangen ist da was Wahres dran?
Also mit gewissen Einschränkungen, ja. Also man muss ja immer bei solchen personenbezogenen Beinamen ein bisschen vorsichtig sein. Hier wird jetzt so eine Eindeutigkeit des Handelns und des Willens bei ihr suggeriert. Wenn man genauer hinguckt, ist natürlich auch Maggie Thatcher jemand gewesen, die an manchen Stellen unsicher war über den politischen Kurs, die Kompromisse eingegangen ist, die auch in Widersprüche sich manchmal verwickelt hat. Also wir haben inzwischen auch mehr Quellen vorliegen, die werden ja jetzt so mit einer 30-Jahres-Frist frei. Wir kennen jetzt also mehr Quellen aus ihrer Amtszeit, da wird das auch recht deutlich. Aber ich glaube, dass trotzdem im Prinzip dieses Bild stimmt. Also es hat genug Substanz, als dass man diese Bezeichnung irgendwie weiterverwenden kann. Die Bezeichnung ist ja auch bezeichnenderweise von Freund und Feind geprägt worden. Sie stammt ja von einem russischen Armeesender, noch aus ihrer Zeit als Oppositionspolitikerin und wurde dann von ihr selber auch für die eigene Inszenierung in Anspruch genommen. Aber das Markante war, dass es nicht nur Inszenierung war, sondern es passte zu ihrer Persönlichkeit, dieses, ja, was Sie eben sagten, rigide, dieses sich durchsetzen wollen, dieses Gradlinige, was dann teilweise auch negativ in Starrsinn umgekippt ist. Und man hat ja wichtige Beispiele aus ihrer Politik, zum Beispiel der Falklandkrieg oder der Bergarbeiterstreik 1984-85, wo sie wirklich eisern ihre Linie durchgesetzt hat. Deswegen finde ich so unterm Strich mit ein paar Einschränkungen, diese Bezeichnung hat was für sich.
Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, der Name Eiserne Lady kam sozusagen von der russisch-sowjetischen Ostpropaganda und vom Sozialismus, dem Kommunismus wollte sie ihr Land retten, die Thatcher. Das war das Drama, von dem Sie sprachen. Ist das aber tatsächlich so ein Ideal bei ihr gewesen? Also war sie Idealistin im Kampf gegen die Sowjetunion oder ist das eher politischer Pragmatismus, so eine Geschichte zu erzählen?
Auch da denke ich mir, da fallen beide Ebenen ineinander. Der Pragmatismus, aber halt eben auch die Überzeugung. Also es war tatsächlich ihre Überzeugung, dass das Land jetzt in den Klauen des Sozialismus ist, also der Sozialstaat, das war ja ihr großes Feindbild, in dem Sinne, dass er sich so ausgeprägt hat, dass er zum einen den Staat immer wichtiger werden ließ und damit unternehmerische Initiative zerquetscht wurde und auf der anderen Seite sie eine Art moralischen Verfall in der Bevölkerung sah, dass die Leute sich jetzt nur noch auf staatliche Zuwendungen verlassen und keine Eigeninitiative mehr entfalten. Also das war ihr schon ein Anliegen und das war dann, wenn Sie es Idealismus nennen wollen, in der Tat von ihrer Seite aus ein idealistischer Kampf, das zu verändern.
Und das hat sie dann ja auch hart durchgezogen, den Finanzsektor komplett umgekrempelt, beziehungsweise das ganze Land dereguliert, auch deindustrialisiert. Also Sie haben ja schon den Kohlestreit und so angesprochen. Im Nachhinein kann man aber vielleicht sagen, jetzt da ja die Finanzwirtschaft A und O in London geworden ist, hat sie dem Land auch einen ziemlichen Bärendienst erwiesen.
Ja, das kommt immer darauf an, von welcher Warte aus man schaut. Also wenn man 2007 geschaut hat, dann war das Land natürlich am Boomen, gerade durch diese Umstellung auf Finanzdienstleistungen. Diese Deindustrialisierung hat sie mit besonderer Vehemenz irgendwie betrieben, aber es war andererseits auch natürlich so eine Zeit der Globalisierung, wo sich die Industriestruktur sowieso verändert hat in den westlichen Industrienationen. Also sie hat da manche Trends auch forciert und besonders hart umgesetzt, die sowieso schon am Laufen waren. Und insofern hat dieser Finanzsektor zunächst mal eine Nische geschaffen, wo Großbritannien halt eben sehr, sehr bedeutend bleiben konnte, was es sonst vielleicht nicht gewesen wäre.
Aber das ging natürlich dann irgendwann nach hinten los, genau.
Genau, nach 2008 sieht das Ganze natürlich dann etwas anders aus. Jetzt sieht man halt eben, dass natürlich dadurch Großbritannien auch anfälliger geworden ist für irgendwelche globalen Entwicklungen im globalen Finanzwesen. Der Brexit macht das Ganze jetzt nochmal zusätzlich unsicherer. Also inwiefern es jetzt dann sich als Bärendienst herausstellt oder nicht, das wird sich dann zeigen in den nächsten Jahren. Also die Schwächen dieses Systems sind auf jeden Fall jetzt deutlich geworden. Es fehlt halt eben jetzt dann noch zumindest so ein Rest von Industriemittelstand, der irgendwie dann noch ein bisschen abfedern könnte, was an finanzpolitischen Verwicklungen jetzt alles kommt.
Dann nur noch eines, Herr Maris, weil ich spreche hier die ganze Zeit von Maggie Thatcher. Eigentlich heißt die gute Frau oder hieß die gute Frau, aber natürlich Margaret. Hätte sie sich wohl gewehrt, wenn ich sie Maggie genannt hätte?
Die Frage ist gut, ich weiß es nicht. Ich glaube, sie selber hätte Margaret gesagt und wenn sie mit Maggie angesprochen hätten in einem Interview, wäre sie sicherlich irgendwie auch in einer Form auf sie niedergegangen. Andererseits ist sie als gewiefte Politikerin natürlich auch immer, ist ihr bewusst gewesen, dass so Spitznamen und so ein bestimmtes Image ihr auch helfen, irgendwie Politik zu verkaufen. Also insofern weiß ich nicht, ob sie prinzipiell was gegen Maggie gehabt hätte, aber sicherlich dagegen, wenn sie einfach jetzt so respektlos angesprochen wird.
Detlef Maris von der TU Darmstadt über Maggie bzw. Margaret Thatcher, die Iron Lady. Danke Ihnen, Herr Maris.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Wenn man sich so Filme und Dokumentationen über Maggie Thatcher anschaut, 1979 zur britischen Premierministerin gewählt, heute unser Thema in Eine Stunde History, dann, Matthias, dann kriegt man das Gefühl, die hat das Land einmal komplett umgekrempelt und alles unter den Tisch gekehrt, was die Herren vorher serviert hatten. Aber ganz so hart war es nicht.
Nein,
ne?
Ganz so hart war es nicht. Also es war, sagen wir mal, behutsam. Aber sie hat es schon tatsächlich umgekrempelt und sie hatte eben einen klaren eigenen Kurs. Ihre Führung wird jedenfalls aus dem inneren Kreis gesagt, also von Kabinettskollegen, die sei etwas aggressiver gewesen als bei den Vorgängern. Sie war so eine kühl kalkulierende Lady, die in Anführungszeichen immer nach vorne gegangen ist. Also sie konnte sehr schlecht stehen bleiben.
Daher und
sie
hatte auch dieser Titel Eiserne Lady.
Ja, sie hatte den Titel Eiserne Lady und der kam dann irgendwie auch, weil sie tatsächlich bei bestimmten Dingen wirklich dann eisern war. Ein Beispiel, es hat in London eine Geiselnahme gegeben in der iranischen Botschaft durch irakische Terroristen. Wir erinnern uns, in der Zeit führten ja Iran und Irak diesen schrecklichen 8-jährigen Krieg gegeneinander. Und da hat sie einfach gesagt, da gehen wir jetzt mit der Polizei rein, mit Gewalt auch. Und damit war die Sache beendet. Und das war so eine Kostprobe ihrer eisernen Lady-Eigenschaften. Mhm. Und das hat sie dann tatsächlich die ganze Zeit mitgenommen. Aber sie hat irgendwie auf der anderen Seite auch eine relativ erfolgreiche Wirtschaftspolitik gemacht. Wir hatten ja vorhin gesagt, dass also die Lage schon relativ desolat war. Aber die Arbeitslosigkeit konnte sie nicht so gut einschränken, zumal in den großen Industriezentren im Norden des Landes.
Mhm. Daher muss man auch sagen, Anfang der 80er Jahre sinkt dann langsam ihre Popularität. Und in dieser Zeit kommt ihr, wie das dann so oft ist in der Politik, wenn es innen nicht so gut läuft, was Außenpolitisches in die Hände, nämlich die Falklandkrise. Da ist heute auch immer noch mal wieder Musik in der Sache. Vielleicht kannst du uns noch mal erklären, worum es da geht.
Als die Falklandkrise war, das ist eine kleine Steinhaufeninsel vor der argentinischen Küste, die den Briten gehört und gehörte. Schickte sie also Soldaten dahin, weil die Argentinier die Insel besetzt hatten. Also es war eine wilde Stimmung und das brachte ihr tatsächlich einen Aufschwung in den Umfragen. Also die Insel Falkland liegt vor der argentinischen Küste. Die Engländer sind dort seit 1690. Es gab immer Auseinandersetzungen mit Spanien um die Besitzrechte an dieser Insel. 1771, ich meine, wir sind jetzt bei fast 200-300 Jahre vor schon und da wurde also ein Frieden unterschrieben, in dem beide Seiten ihre Rechte an den Inseln jeweils akzeptierten. Aber irgendwann erhob eben auch Argentinien, das liegt ja auch nahe, weil es direkt vor der Küste sozusagen in Sichtweite ist, Rechte an dieser Inselgruppe, weil sie sich fühlten als Rechtsnachfolge des Spanischen Reiches, die also eben da auch solche Rechte hat. Das war eine relativ komplizierte Gemengelage. Aber Maggie Thatcher reagierte auf die Landung argentinischer Truppen, das war am 2. April 1982 mit einem, man kann wirklich sagen, einem kleinen Seekrieg mit 650 Toten auf der argentinischen Seite und 260 Toten auf der Seite des Vereinigten Königreichs. Also das war schon eine ziemliche Auseinandersetzung. Am Schluss im Übrigen blieb alles, wie es vorher war. Man nennt sowas der Status quo ante bellum. Also es ist nichts passiert, aber sind fast 1000 Leute tot.
Und zwar auch 260 Briten, die dabei gestorben sind. Trotzdem hat das Thatcher politisch geholfen?
Ihre Imagewerte wurden auf einmal besser, weil sie tatsächlich sagte, wir setzen hier britische Rechte durch und wir lassen uns nicht von irgendeinem anderen Land sozusagen auf der Nase rumtanzen. Das wiederum hat sicher etwas mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun und mit der, naja, ich sag mal, mit dem gefühlten Verlust sozusagen, mit der gefühlten Niederlage, obwohl sie eigentlich gewonnen hatten, weil Deutschland, die sie ja besiegt hatten, sehr viel schneller und sehr viel besser auf die Beine kam als eben die britische Insel.
Maggie Thatcher in Eine Stunde History.
Deutschlandfunk Nova.
Konservative Revolution. So, da habe ich euch jetzt erstmal was um die Ohren gehauen, woran wir uns in den nächsten Minuten aber abarbeiten können. Eine konservative Revolution, wie sie hier in Deutschland zum Beispiel auch der CSU-Mann Alexander Dobrindt gefordert hat. Vorgemacht hat das Ganze Maggie Thatcher. Über die sprechen wir heute hier in einer Stunde History. Und ein Buch über diese konservative Revolution hat Dominik Geppert geschrieben von der Uni Potsdam. Tag, Herr Geppert.
Guten Abend nach Köln.
Ich bin da, glaube ich, nicht der Einzige, der da stolpert, Herr Geppert. Und da braucht man auch sicher gar kein Latinum für, um zu wissen, dass konservativ sowas wie bewahrend heißt und Revolution irgendwie sowas wie umdrehend, neumachend. Also ich drehe gleichbleibend alles um, irgendwie passt das doch nicht.
Ja, das ist sozusagen der Witz an dieser sehr spannungsreichen Formulierung, die, und das ist, glaube ich, ein Teil des Problems bei der deutschen Rezeption dessen, was Alexander Dobrindt gesagt hat, im Deutschen negativ besetzt ist durch die konservative Revolution der Zwischenkriegszeit, die ja vor allen Dingen antiliberal war. Mhm. Und die konservative Revolution à la Maggie Thatcher ist eine dezidiert wirtschaftsliberale Revolution gewesen. Und wenn Sie wollen, ist es das Bestreben, die britische Gesellschaft, die britische Wirtschaft von Grund auf umzukrempeln, zu revolutionieren, mit dem Ziel, das politische System beizubehalten. Also der konservative Aspekt ist der Versuch, am britischen politischen System, zwei Parteien, mhm, Regierung, Opposition, keine Koalitionen, eine harte Konfrontation der beiden Seiten festzuhalten und mit Hilfe dieses konfrontativen Westminster-Modells der Demokratie eine Revolutionierung der britischen Wirtschaft, der britischen Gesellschaft und im Übrigen auch der konservativen Partei zu bewirken. Das ist also, wenn Sie wollen, die Thatcher-Variante der konservativen, mhm, Revolution.
Wenn man das jetzt so durchdenkt, könnte man ja aber auch sagen, das ist beinahe auch konservativ, weil Wirtschaftsliberalismus, also liberal, freiheitlich sein, ist ja britische Tradition, insofern konservativ.
Im 19. Jahrhundert sind Liberale und Konservative in Großbritannien die großen Gegenpole. Mhm. Das eine ist die Fortschrittspartei, die Liberalen, das andere ist die bewahrende Partei, die Tories, die Konservativen. Und das ist, da haben Sie völlig recht, im 20. Jahrhundert hat sich verändert. Im Grunde, die Liberalen sind weitestgehend verschwunden, jedenfalls als der große Gegenspieler der Konservativen verschwunden. Die Labour-Partei, die Arbeiterpartei ist als der große Gegenspieler aufgetreten und im Zuge dieser Neupositionierung haben die Konservativen große Teile des liberalen, zumal des wirtschaftsliberalen Gedankenguts der alten, untergegangenen liberalen Partei sich einverleibt und Thatcher war sozusagen diejenige, die das am stärksten innerhalb der konservativen Partei dann in den 70er, 80er Jahren nach vorne gestellt hat, mit dem Effekt, dass manche ihrer traditionelleren Parteifreunde gesagt haben, das ist eigentlich gar keine Konservative mehr, das ist eine Liberale.
So, jetzt haben wir die große politische Theorie betrieben, Herr Geppert, aber wie hat denn das ganz konkret Großbritannien verändert, diese konservative Revolution?
Also kurzfristig hat es eine Wirtschaftskrise weiter verschärft. Also Großbritannien war in den 70er Jahren, das ist glaube ich als Hintergrund sehr wichtig, das zu bedenken, der kranke Mann Europas. Die britische Wirtschaft stagnierte, die Arbeitslosigkeit war hoch, die Inflationsrate war enorm hoch und darauf kam dann noch zwei Weltwirtschaftskrisen, 73 und 79 und Margaret Thatcher fing sozusagen ihre Regierungszeit an im Angesicht dieser zweiten Weltwirtschaftskrise, die sie für Großbritannien noch massiv zunächst einmal verschlimmert hat. Ein Produktionsrückgang von 14%, eine beinahe Verdopplung der Zahl der Arbeitslosen in den ersten 1, 2, 3 Jahren.
Was ja auch zu enormen sozialen Spannungen im Land geführt hat. Ne?
Was zu enormen sozialen Spannungen auch im Land, einer weiteren Verschärfung von Spannungen beigetragen hat. Mittelfristig hat die Radikalkur, die Rosskur von Thatcher dann aber gewirkt. So ab der Jahreswende 81, 82 beginnen sich die Wirtschaftsdaten zu verbessern und die britische Wirtschaft kommt auf Touren, die Inflationsrate sinkt und in der zweiten Hälfte der 80er Jahre über weite Strecken der 90er und der Nullerjahre ist Großbritannien dann ein Modellfall für eine Volkswirtschaft, die sich auf die neuen Bedingungen des digitalisierten Turbokapitalismus besonders gut eingestellt hat. Also deregulierte Arbeitsmärkte, auch eine deregulierte Finanzdienstleistungsindustrie in der Londoner City. Das ist die mittelfristige Auswirkung.
Aber genau das ist ja auch das, was den Briten heute Schwierigkeiten macht, wenn es so rund ums Thema Brexit geht, ne? Den Finanzplatz London zu verlieren. Das wäre katastrophal für Großbritannien.
Ja, man kann sagen, die langfristigen Folgen, denn das Ganze liegt da jetzt doch schon 30 Jahre zurück, sind dann nochmal wieder anders. Das Großbritannien der Thatcher und der Post-Thatcher-Ära ist im Grunde ein Land, was massiv auf die Service, auf die Dienstleistungsindustrie gesetzt hat. Der Thatcherismus ist auch ein Deindustrialisierungsprogramm gewesen. Und deswegen ist Großbritannien besonders hart getroffen gewesen von der Weltfinanzkrise seit den Jahren 2008. Und die Folgen davon spürt das Land bis heute, mit auch gewaltigen Auswirkungen bis hin zum Brexit und den Dingen, die jetzt momentan diskutiert werden.
Thatchers konservative Revolution, so heißt das Buch, das Dominik Gebhardt geschrieben hat. Er ist Historiker an der Uni Potsdam und war eben bei uns in einer Stunde History. Danke, Herr Gebhardt.
Gern geschehen.
Wir haben das gerade schon erwähnt, Maggie Thatcher war eine echte, überzeugte Inselbewohnerin. Und mit uns Kontinentaleuropäern konnte sie nicht so viel anfangen. Was das für 2019 bedeutet, bereden wir jetzt in einer Stunde History mit Thomas Kielinger, lange Jahre Korrespondent in London für die Tageszeitung Die Welt und Autor von vielen Büchern und Biografien rund um Großbritannien. Grüße Sie, Herr Kielinger.
Guten Tag.
Und was dachte Maggie Thatcher so über Franzosen, Deutsche, Italiener oder Belgier, also alle Europäer, die eben nicht auf der Insel wohnten?
Also die Briten haben in ihr sozusagen ein Musterbeispiel der Persönlichkeit, die sich als Engländerin, das sie war, überlegen fühlt dem Kontinent. Mhm. Die Briten haben historisch eine, man kann fast sagen, Arroganz in sich. Das hat mit dem Dichotomie zwischen Insel und Kontinent zu tun. Und die Kontinentalen sind allzu bürokratisch und zu regelversessen. Und die Briten sind eine freie Nation, antibürokratisch. Und unter Thatcher vor allen Dingen kam das Unternehmertum wieder zu Kräften. Mhm. Und sie fühlte sich, kurz gesagt, überlegen.
Jetzt war England überlegen, aber mit diesen ganzen europäischen Staaten unterlegen, ja in der Europäischen Gemeinschaft verbandelt, also der Vorgängervariante der EU. Wie gefiel ihr das denn?
Nein, also Europäische Gemeinschaft, da war sie zwar Mitglied, England war es seit den 70er Jahren, aber das Bild Europas in der englischen Seele ist sehr unscharf und verschwommen. Eine Gemeinschaft ohnehin ist etwas Ungewöhnliches in englischen Augen, eine transnationale Vertragsgemeinschaft, die hat nur gehalten, weil sie auf der Basis von Handel und Geldverdienen beruhte. Und da hat Frau Thatcher, vergessen Sie es nicht, sich sehr viel Verdienst erworben. Sie hat zum Beispiel den Binnenmarkt nach vorne gebracht, ganz entschieden. Aber das waren alles Fragen von Handelserleichterungen und Handelsverbesserungen. Die Idee, ein stärkeres Mitglied von Europa als zusammenhängendes Reich, wenn man so will, diese Idee ist in England nie angekommen.
Den Binnenmarkt hat sie vorangetrieben. Was würden Sie denn aber sonst sagen, Herr Kielinger? Wie hat sich das britische Verhältnis unter Maggie Thatcher zu Europa entwickelt? Hat es sich verändert? Ist es gleich geblieben? Hat es sich vielleicht verschlechtert?
Nein, es hat sich verändert und zwar zur Verschlechterung im Sinne von, die Kluft zwischen der Insel und dem Kontinent wurde immer größer. Mhm. Das hat auch was damit zu tun, dass die Europäer dann in den Jahren von Helmut Kohl immer stärker von der Unumkehrbarkeit der Union sprachen. Und da hat die Insel einfach
da gehen die Alarmsignale an bei den Freiheitlichen.
Also absolut die Alarmlampen gingen an. Und dann hat sie eben aufgetrumpft und ihren eigenen Position immer stärker und lautstärker auch nach vorne getragen.
Haben Sie ein konkretes Beispiel, wo Sie da vielleicht mit der EG auf Konfrontationskurs gegangen ist?
Ja, natürlich in der Frage der Finanzen der EU in Brüssel hat sie den englischen Rabatt eingeklagt mit dem berühmten Wort I want my money back. Mhm. Helmut Schmidt hat einmal ein schönes Wort gesagt, dass diese Beziehung zwischen England und der Europäischen Union ihn in die Arme der Franzosen getrieben habe. Schon ganz früh in der Zeit von Margaret Thatcher ist er einmal auf einem Dubliner EG-Gipfel 1979 fast rausgegangen und dermaßen in Rage geraten, weil er diese Frau nicht mehr ertragen konnte.
Ja. Also ich sag mal so, Herr Kielinger, für sowas wie den ganzen Brexit-Kladderadatsch, den wir da jetzt erlebt haben, mussten wir da tatsächlich erst auf den Geisterfahrer Cameron warten oder hätte das Maggie Thatcher auch bringen können?
Ja, die Frage ist sehr interessant. Den Kladderadatsch im Sinne der Fremdheit zum Kontinent, den hatten wir schon vor Cameron. Das ist, wie gesagt, eine britische Grundbefindlichkeit, ein Opt-out von dem Kontinent. Aber ich glaube nicht, sie wäre so weit gegangen, alles aufzukündigen, denn sie hatte ja profitiert, England hat profitiert als Handelnation von dem Binnenmarkt. Und ich glaube, sie wäre etwas klüger gewesen und hätte es nicht bis zum Referendum kommen lassen. Obwohl sie natürlich wütend gepestet hat gegen Brüssel und diese berühmten Rede von 1988, wir haben noch nicht den Untergang der Sowjetunion wahrgenommen, um in Brüssel einen neuen Superstaat genannt Europa aufstehen zu sehen. Da war mit ihr kein Handel zu treiben. Und Delors, der immer mehr sprach davon, dass mindestens 80% aller Transfergesetze in Brüssel gemacht würden. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie dem Referendum Raum gegeben hätte. Da wäre sie vielleicht eine klügere Wirtschaftlerin gewesen.
Thomas Killinger, Fachautor in Terms of Great Britain und lange Jahre Korrespondent für die Welt in London. Danke Ihnen, Herr Killinger.
Danke, dich, Mann.
Deutschlandfunk Nova.
Maggie Thatcher ist 2013 gestorben. Eine Stunde History hier. Vor 40 Jahren, 1979, wurde sie zur Premierministerin Großbritanniens gewählt. Matthias, wir haben jetzt eine Menge über sie gesprochen in dieser Ausgabe, aber wir könnten eben auch noch einen Blick auf eine deutsche Baustelle werfen, mit der Thatcher was zu tun hatte. Nämlich die deutsche Einheit, denn von der hielt Frau Thatcher nicht so viel.
Und ich empfehle einen Blick in die Memoiren von Helmut Kohl, der über diese Frau herzieht, dass es wirklich schon wieder schön zu lesen ist. Die beiden konnten nur wirklich überhaupt nicht. Und sie konnte mit der deutschen Einheit relativ wenig anfangen. Von ihr ist der Spruch überliefert, im Übrigen auch von Helmut Kohl. Wir haben sie zweimal besiegt und jetzt sind sie schon wieder da. Also dahinter spielte so ein bisschen die Angst, dass ein riesiges, wirtschaftlich starkes, großes, militärisches, starkes Deutschland in der Mitte des Kontinents möglicherweise ein weiteres Mal versuchen würde, die Macht auf dem Kontinent an sich zu reißen. Insofern hat sie eine lange Zeit diese Einheit torpediert, im Übrigen gemeinsam mit François Mitterrand, der auch nicht so richtig begeistert davon war. Und sie hat das immer aufgehängt daran, dass Deutschland sozusagen ein Mitglied der NATO bleiben muss. Das war das große Theater und Diskussion mit Michael Gorbatschow, der damals KPDSU-Generalsekretär in der Sowjetunion war. Und sie hat also auch dafür gesorgt, dass die NATO-Truppen letztendlich sogar in der DDR stationiert wurden, was eigentlich nicht der Sinn der Sache war. Das hatte man mal vorher ausgeschlossen. Also sie war eine Frau, die in diesen Verhandlungen sich wirklich sehr, sehr hartleibig erwiesen hat, bis zum letzten Moment. Und da empfehle ich die Memoiren von Hans-Dietrich Genscher, der war damals Außenminister. Okay. Sie hat also noch ein paar Stunden, bevor das alles unterzeichnet wurde, ihr Nein aus Downing Street dazwischen geworfen und das hat wirklich viele diplomatische Verwirrungen ergeben, bis das endlich vom Tisch war.
Dann schauen wir uns jetzt noch zum Abschluss, Matthias, ihr politisches Ende an. Das war im November 1990. Da wird sie dann nach parteiinternen Streitereien bei den Tories durch John Major abgelöst. Wie hat sie das aufgenommen?
Ganz schlecht. Sie war verbittert, sie war enttäuscht, sie war frustriert, sie war verärgert und zornig. Sie hat sich zurückgezogen, hat böse Texte verfasst über ihre Nachfolger und hat also so ein bisschen, gesagt, die haben mich gestürzt und haben eigentlich nichts Besseres an meine Stelle gebracht. Also sie war mit der ganzen Situation extrem unzufrieden. Und sie war auch dann eine starke Anti-Europäerin, weil sie merkte irgendwie das, was sie eigentlich wollte, nämlich eine große Freihandelszone nach dem Motto, wir wollen überall Handel treiben, so gut es geht. Das wurde eben immer weiter eine politische Integration und da war sie gegen. Und ich habe so gedacht, also das ein oder andere Argument, was wir jetzt bei den Brexit-Verhandlungen und Diskussionen und Reden in England hören, das konnte man bei ihr auch schon hören.
Argument und Gegenargument, eine heiß geführte Diskussion, die haben wir auf jeden Fall in den letzten Monaten nicht nur beim Brexit erlebt. Das war es nämlich für heute, Matthias, in Sachen Großbritannien. Danke dir. Sondern auch rund um das Thema Abtreibung. Und man darf sagen, mal wieder. Denn vor 30 Jahren, 1989, fiel nicht nur die Mauer, worüber wir eben gesprochen haben, sondern in Deutschland diskutierte man heftig über die Abtreibung und über einen Arzt namens Horst Tyson. Und um den Kerl geht es das nächste Mal hier in eine Stunde History. Ich bin Markus Dichmann. Danke. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.